geht voran beim Wiederaufbau im Ahrtal. An Straßen, Brücken und der Bahnstrecke. An Schulen, Vereinsheim und vielen anderen Orten, die ihre Heimat, die Verbandsgemeinde Altena prägen, wird gebaut. All das wäre ohne die Menschen hinter den Kulissen des Wiederaufbaus nicht möglich. Doch wer sind diese Personen und wie wirken sie am Wiederaufbau mit? In diesem Podcast treffe ich mich unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Orte und Verbandsgemeinde, Projektmanagerinnen und Managern, Fachexpertinnen und Experten aus dem Bau sowie Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde, die mir im Gespräch tiefere Einblicke in den Wiederaufbau geben. Mein Name ist Marianne Reiß. Ich bin Teil des Projektteams, das die Verbandsgemeinde Altena bei der Kommunikation des Wiederaufbaus begleitet. Und ich darf Sie in den kommenden Monaten durch die Folgen des Podcasts führen. Der Podcast ist gefördert durch den Wiederaufbaufonds mit finanzieller Unterstützung des Bundes und der Länder. Wir sprechen heute über das Rathaus Altena. Mir gegenüber sitzen zum einen Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altena, und Liam Neufeld vom Architektenbüro Berdi Architekten. Wie immer würde ich mich freuen, wenn Sie sich zu Beginn einmal vorstellen. Herr Gieler, starten Sie doch gerne.
Ja, mein Name ist Dominik Gieler. Ich bin seit Juni 2022 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altena und darf seit dem Zeitraum die Geschicke der Verbandsgemeinde leiten.
Sehr gerne.
Ja, mein Name ist Liam Neufeld. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Architekt bei Berdi Architekten, bin jetzt seit 6 Jahren in dem Beruf, also Vollzeit tätig nach dem Studium und seit 1,5 Jahren bei Berdi und fast auch genauso lange schon bei dem Projekt des Rathaus Altena. Ja, ganz kurz vielleicht zu uns. Unser Architekturbüro gibt es seit 35 Jahren. Wir sind insgesamt jetzt 55 Mitarbeiter in 3 Standorten und schon immer recht aktiv beim Thema Bestandsgebäude, Denkmalschutz und Kirchensanierung gewesen, haben aktuell ein ziemlich breites Repertoire, was das angeht. Wir sind von Kitas und Schulen über Büro- und Wohngebäude bis hin zu Hotels. Ist aktuell eigentlich alles dabei. Genau, bei uns im Hause, ich übernehme jetzt bei dem Projekt hauptsächlich die Planungsleistungen und mein Kollege Alexander Fersch ist da für die Bauleitung und die Koordination mit den Firmen vor Ort zuständig und das Ganze natürlich dann auch mit der überwachenden Hand von Herr Jan Berdi, der immer im Hintergrund ist, für Rückfragen zuständig ist und uns mit Rat und Tat zur Seite steht.
Sehr schön. Herr Neufeld, Sie hatten es eben schon erwähnt, Sie sind seit 1,5 Jahren jetzt circa schon mit dem Rathaus Altena beschäftigt oder kümmern sich um das Thema. Herr Gieler, wie lange beschäftigen Sie sich denn schon mit dem Thema Rathaus Altena?
Das Thema Rathaus Altena ist seit Beginn meiner Amtszeit ein natürlich Riesenthema. Es ist Standort von der Verwaltung, zentraler Anlaufpunkt eigentlich von mittlerweile über 70 Mitarbeitenden und natürlich stetiges Thema auch in der Öffentlichkeit. Ich werde auf kein Projekt so oft angesprochen wie auf das Rathaus, insbesondere natürlich in Altena, aber auch in umliegenden Dörfern. Und von daher ist das ein Projekt, was bei uns besonders im Fokus liegt, da wir zwar in diesem Hotel, wo wir jetzt gerade auch sitzen, interimsmäßig untergebracht sind, aber natürlich auch der Wunsch nicht nur meiner, sondern auch derer aus der Verwaltung bzw. der Belegschaft ist, dass wir ganz gerne wieder schnell in unser Rathaus zurückkommen wollen.
Umso besser, dass wir heute eine Podcast-Folge zu dem Thema machen und endlich mal über die Sanierungsmaßnahmen im Detail sprechen und vielleicht die ein oder andere Frage der Bürgerinnen und Bürger umfänglicher beantworten. Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen und über den aktuellen Planungsstand und die nächsten Schritte sprechen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Von welchem Gebäude sprechen wir in der heutigen Folge denn? Und welche Bedeutung hat das Rathaus Altena für die Verbandsgemeinde?
Ja, die Verbandsgemeinde Altena ist in einem Rathaus, das um 1900 gebaut worden ist, ursprünglich mal als Hotel untergebracht, als Rathaus untergebracht seit Gründung der Verbandsgemeindeverwaltung 1969. Und das Gebäude befindet sich im Ortskern von Altena im Rossberg 3. Und hat da auch aufgrund der Größe natürlich auch, aber auch der historischen Fassade, die unter Denkmalschutz steht, eine besondere Bedeutung für uns als Verwaltung, aber natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinden Altena.
Das Rathaus war ja wie viele andere Gebäude in Altena und auch in der Verbandsgemeinde von den Auswirkungen der Flut betroffen. Von welchen Schäden gingen Sie denn zu Beginn, kurz nach der Flut und zum Start der Aufräumarbeiten aus?
Ja, das Rathaus war natürlich im Keller überflutet und im ersten oder beziehungsweise im Erdgeschoss ungefähr 1,50 Meter unter Wasser. Wir sind als erstes davon ausgegangen, oder es war relativ schnell klar, weil man es auch prägnant riecht, wenn man reingeht, dass das Öl in die Wände eingezogen ist. Wir hatten auch noch wenige Wochen vorher unseren Öltank, der sich genau im Keller befunden hat, volltanken lassen. Deswegen waren dann auch entsprechend viele Möglichkeiten zum Öleintritt in die Wände vorhanden. Und wir hatten kurz nach der Flut mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, also auch mit Leuten aus der Verwaltung, das Rathaus entkernt, also sprich den Keller ausgeräumt, das Erdgeschoss ausgeräumt und im Erdgeschoss dann noch teilweise den Putz von den Wänden genommen und waren eigentlich der Annahme, dass wir das Erdgeschoss wieder relativ schnell ertüchtigen können, um dann möglichst zeitnah auch wieder in das Gebäude einziehen zu können.
Die Flut ist ja nunmehr 4 Jahre her. Wo befinden Sie sich denn aktuell? Welche Lösung haben Sie fürs Rathaus?
Ja, wir haben uns natürlich unterschiedlichste Gedanken gemacht. Zum einen war das Rathaus vor der Flut relativ klein. Wir hatten Probleme auch immer mal wieder mit dem Sitzungssaal. Das wussten wir auch in der Form. Und hatten dann auch gedacht, können wir in dieses Rathaus wieder zurückziehen. War aber relativ schnell klar, dass wir das auch wollen. Wir hatten uns andere Standorte angeschaut, unter anderem hier den Rossberg, wo wir gerade sitzen, also sprich das Hotel Sommerrodelbahn. Das stand aber dann letzten Endes nicht zum Verkauf. Wir hatten uns aber auch mit anderen Themen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel dem Hotel zur Post, ob man da einen Verwaltungssitz gründen könnte. Es war allerdings auch in der Politik von Anfang an klar, dass dieses historisch bedeutsame Gebäude erstens wieder aufgebaut werden muss in Altena, weil es halt ortsbildprägend ist und zum Zweiten auch von der Historie so lange schon im Besitz der Verbandsgemeinde ist, dass wir an diesem Gebäude festhalten. Jetzt ist es so, dass wir als Verbandsgemeinde aber nicht mit Geld gesegnet sind und zwei Gebäude zu unterhalten ist auf Dauer natürlich auch ein sehr großer Aufwand. Und deswegen haben wir dann uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir dieses Gebäude nicht nur ertüchtigt, sondern auch von den Kapazitäten so ausgelegt, dass wir zukünftig, auch wenn wir wachsen, beziehungsweise Stand heute wieder etwas schrumpfen würden, dennoch alle Mitarbeitenden dort unterkriegen. Ja, und so sind wir dann an dieses Thema gegangen. Das war doch recht zeitaufwendiger, weil wir natürlich auch uns mit dem Bestandsgebäude auseinandergesetzt haben. Es ist denkmalgeschützt, beziehungsweise die Fassade und das Treppenhaus sind in erster Linie mal denkmalgeschützt. Und wir hatten dann auch relativ zeitnah Gespräche mit den Denkmalschutz der unteren als auch der oberen Denkmalschutzbehörde aufgenommen, um zu gucken, was machen die mit, was machen die nicht mit, was Sanierungsmaßnahmen angeht. Da war die Rede auch, zumindest hatten wir es mal andiskutiert, ist aber relativ schnell erschlagen worden von einem Komplettabriss und genau einem Bau wieder, so wie es da steht. Ich glaube, da wird der Herr Neufeld gleich noch was zu sagen können. Allerdings, eine Denkmalschutzbehörde sagt, wenn ein Denkmal abgerissen wird und auch wenn es genauso wiederhergestellt wird, ist es kein Denkmal mehr und deswegen war das für die keine Option. Und anders als es im Privatbereich ist, sagt man bei öffentlichen Trägern darf bei der Ertüchtigung eines Denkmals die Kostenseite, ich will jetzt nicht sagen keine Rolle spielen, aber eine sehr minder gewertete Rolle spielen. Und das hat uns halt letzten Endes einige Problemstellungen beschert. Wir hatten auch diskutiert, ob man nur die Fassade stehen lassen und im hinteren Bereich alles abreißen. Das ist aber dann auch aufgrund von Abstützmöglichkeiten relativ schnell ad acta gelegt worden. So kam es dann zu der Beauftragung von Berdi, über die wir sehr glücklich sind. Allerdings war dann der Auftrag klar, macht uns bitte eine Machbarkeitsstudie. wie wir das Personal runterkriegen, wie wir das aktuelle Rathaus ertüchtigt bekommen, auch in Kombination mit dem gegenüberliegenden Hotel Santana, was erst im letzten Jahr letzten Endes in die Überlegung mit eintrat, weil es vorher auch nicht zum Verkauf stand. Ich kann jetzt heute in der Podcast-Folge sagen, wir haben es gekauft. Wir sind exakt morgen findet die finale Übergabe statt und der Vertrag ist unterzeichnet. Und von daher gucken wir auch, wie wir jetzt in dem Zusammenspiel mit den beiden Grundstücken eine gute Lösung hinbekommen. Genau, und das war so im Kurzabriss die Werdegeschichte zu dem, wo wir heute stehen.
Gibt es noch andere Maßnahmen oder wichtige Schritte, die Sie in den ersten zwei Jahren nach der Flut durchgeführt haben, über die Sie jetzt gerade noch sprechen möchten, die Sie erwähnen möchten?
Im Grunde genommen habe ich die gerade erwähnt. Also wir haben verschiedene Standorte geprüft, wir haben verschiedenste Möglichkeiten mit dem Rathaus geprüft, der rückwärtigen Erweiterung. Das ist ja im Grunde genommen jetzt auch die erstmalige Marschrichtung. Und ja, das war ein relativ langer Prozess, auch mit den Gesprächen des Fördermittelgebers. Es war ziemlich schnell klar, aufgrund der Entkernungsarbeiten, die nach der Flut im Rathaus durchgeführt worden sind. Da waren Wasserleitungen, die letzten Endes aufgemacht worden sind. Da waren Elektroleitungen, die einfach auf Wasserstandshöhe, sagen wir mal, abgepitcht worden sind. Und da haben wir uns auch in intensiven Gesprächen mit dem Land befunden, um zu gucken, was ist denn förderfähig, welche Kosten sind förderfähig. Wir mussten Schimmelnachweise im Obergeschoss belegen, um dann auch zu gucken, werden die Obergeschosse mit betrachtet. Das waren so die Fragestellungen, die doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben.
Nun sind Sie ja mit den Arbeiten am Rathaus Altena schon wieder ein paar Schritte weiter. Herr Neufeld, erzählen Sie doch mal, was das Besondere am Rathaus Altena ist. Herr Gieler hat ja schon einige Dinge erwähnt.
Also zum einen haben wir da natürlich architektonisch gesehen, das Prägnanteste ist die denkmalgeschützte Fassade. Das ist so dieses ortsprägende Bild, das, was der Herr Gieler eben gesagt hat, hat eine repräsentative Bedeutung, steht unter Denkmalschutz, dürfen wir auch so gesehen nur mit Samthandschuhen anfassen, beziehungsweise wir fassen es eher mit dem Schlaghammer an, dazu gleich mehr, aber wir müssen es auf jeden Fall so wieder herrichten, dass es die optische Wirkung erhalten bleibt. Mit einer historischen Fassade geht dann halt aber auch oft diese alte Bausubstanz einher. Wir haben das Gebäude, das ist jetzt 125 Jahre alt circa, und über die Zeit kamen dann natürlich immer mehr Schadenspunkte dazu, die im Laufe der Jahre oberflächlich geflickt wurden, aber natürlich einfach aufgrund des Aufwandes nicht vollumfänglich behoben werden konnten. Also so wie wir es jetzt herrichten oder beziehungsweise entkernt haben, das war während des laufenden Betriebs einfach zu der Zeit nicht möglich. Deswegen ist es auch zum Teil verständlich. Aber viele Punkte, die sich über die Jahre angesammelt haben, kommen halt jetzt zum Vorschein. Das ist zum einen jetzt der Schaden, der durch die Flut entstanden ist, diese Heizölbelastung im Erdgeschoss. Aber zum anderen haben wir andere Probleme, beispielsweise die Feuchtigkeit, die wir im rückwärtigen Anbau haben, die kommt wiederum durch die dahinterliegende Stützwand. Das ist auch nochmal ein komplett eigenes Thema. Die Stützwand begleitet uns fast auch von Anfang an schon. Die ist, bei der ist das Problem, die ist aktuell nach jetzigem Stand nicht mehr statisch nachweisbar. Das heißt, die müssen wir auch anpacken. Wir müssen diese rückverankern. Wir haben im Bestandsgebäude, jetzt wo alles freigelegt ist, natürlich weitere Punkte entdeckt. Wir haben beschädigte Auflager, Anschlüsse und Verbindungen. Genau, hinzu kommt halt diese Umstrukturierung, was der Herr Gieler eben schon angesprochen hat. Unter anderem fällt uns jetzt ein komplettes Geschoss weg. Wir haben durch die Hochwasseranforderungen jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das Kellergeschoss zu nutzen. Das war vorher für die Technik und auch als Archiv genutzt worden. Das heißt, diese Funktionen, die wir vorher dort hatten, müssen jetzt in andere Teile des Gebäudes verlegt werden. Die Technik darf unter anderem auch nicht mehr im Erdgeschoss positioniert sein, die muss sogar noch weiter nach oben. Und dadurch, dass wir jetzt allein diese Funktion aus dem Keller, Aktenarchiv, Technik nach oben bringen, entstehen da ganz andere Fehler oder beziehungsweise Mängel, weil einfach das Gebäude nicht für diese Lasten ausgelegt sind. Der ganze Papierkram, sag ich mal, aus dem Aktenarchiv, das sind natürlich Lasten und vor allem ganz zu schweigen von der Haustechnik. das müssen wir jetzt umstrukturieren, in andere Teile legen und diese sind dafür auch einfach statisch nicht ausgelegt. Das müssen wir halt, das war halt ganz wichtig von Anfang an, das mit in die Betrachtung mit aufzunehmen. Und die Substanz hat halt zudem dann halt durch die Flut auch noch weiterhin gelitten, also ist noch weniger tragfähig geworden. Und hinzu kommt, dass wir nicht nur eine Umstrukturierung haben, wir haben natürlich auch das Thema der Mitarbeiter. Wir haben durch flutbedingt natürlich jetzt eine höhere Anzahl der Mitarbeiter. Die muss auch irgendwo untergebracht werden. Und aus dem Grund sind wir halt seitdem oder direkt von Anfang an dabei gewesen, die Planung so anzupassen, dass wir natürlich das Bestmögliche aus dem Bestand rausholen. Das heißt, wir haben hinten den Anbau, der einfach nicht die Funktion erfüllt hätte, haben wir stark umgeplant. Der wird eine ganz andere Nutzung bekommen, aber auch dadurch auch eine ganz andere Wirkung auf die Öffentlichkeit bringen, da wir beispielsweise den Ratssaal jetzt ins Erdgeschoss gebracht haben. Dadurch haben wir eine ganz andere Außenwirkung, wir haben eine ganz andere Zugänglichkeit auch zum Gebäude und die Nutzung kann ganz vielseitig oder kann vielseitiger gestaltet werden.
Kriegen ja jetzt auch eine barrierefreie Zuwegung letzten Endes hin, die vorher auch nicht vollumfänglich gegeben war. Wir hatten zwar einen Aufzug im Rathaus, aber mit dem Rollstuhl war es durchaus doch ein Unterfangen, da reinzukommen.
Genau, das kommt dazu. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Innenhof komplett neu umzugestalten, den aufzuwerten und auch barrierefrei zugänglich zu machen, beziehungsweise nutzbar zu machen. Ja, und die ganzen Probleme beziehungsweise die Themen, die jetzt nochmal aufkamen und durch die Flut quasi noch verstärkt wurden, sorgen halt dafür, dass wir das Thema jetzt vollumfänglich angehen müssen. Und da zeigt sich aber auch der Fördergeldgeber sehr verständnisvoll und die Gespräche dahingehend liefen bisher auch alle sehr gut und positiv.
Sie haben es jetzt schon einige Male erwähnt. Es handelt sich ja auch um Schadstoffbelastungen in den Wänden. Da wird bei dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin die Frage aufkommen, ob bei dem Rathaus ein Gesundheitsrisiko für die Menschen, die dort aktuell arbeiten, die da in Zukunft arbeiten werden, die daran vorbeilaufen, die da wohnen, besteht.
Also ein Problem mit Gesundheitsrisiken haben wir nicht. Das Rathaus steht aktuell leer. Ziel ist es natürlich auch später, das Rathaus schadstofffrei zu übergeben. Also später wird da auch nichts mehr von nachweisbar sein. Und zum anderen ist ein Thema, dass die Schadstoffe sind nicht in der Luft, sondern die sind erstmal im Baumaterial. Die werden nur sehr marginal an die Luft abgegeben. Aber das heißt, wir haben da aktuell keine Themen, was Gesundheitsrisiken angeht.
Das ist auch unser Worst Case, dass wir ganz viel Geld, viele Millionen an Euros in das Rathaus reinstecken und dann wollen wir nicht Gefahr laufen, dass es danach immer noch im Inneren nach Öl riecht. Deswegen haben wir auch hier einen besonderen Augenmerk auf die Untersuchungen, auf Prüfungen gelegt, um hier auch auf Nummer sicher gehen zu wollen.
Genau, also diese Gutachten wurden vor Baubeginn durchgeführt. Wir haben Kennwerte aus der Zeit. Wenn jetzt die Schadstoffsanierung losgeht, wird auch während des Baus werden weitere Gutachten erstellt bzw. weitere Proben genommen, sodass wir während des Baus schon sicher gehen. Wir bekommen die Schadstoffe aus dem Gebäude und später nach Fertigstellung werden wir das Ganze natürlich nochmal durchprüfen. Also das heißt, wir legen da schon großen Wert drauf, dass wir das Thema auch ausmerzen dann am Ende.
Gibt es für die oder bestehen für die Mitarbeitenden, die auf dem Bau arbeiten aktuell oder die in Zukunft dort arbeiten werden, bestimmte Vorkehrungen?
Ja, auf jeden Fall. Da achten wir auch drauf. Also das ist auch speziell schon so ausgeschrieben und die Firmen sind auch dahingehend schon vor Beauftragung informiert. Es gibt da Maßnahmen, die ergriffen werden, beispielsweise, dass dann beim Abbruch der betroffenen Bauteile Maskenpflicht herrscht. Die Bereiche im Gebäude, die betroffen sind und die abgebrochen werden, werden auch abgetrennt, sodass sich die Luft nicht bzw. der Staub nicht übermäßig im Gebäude verteilen kann. Wir haben einen Schwarz-Weiß-Bereich, das heißt, wir haben eine kontaminierte Zone, diesen abgetrennten Bereich. Von diesem kommt man dann direkt zu den Umkleiden bzw. zu den Duschen. Dort findet dann die Reinigung statt und von dort aus geht es dann in den sogenannten Weißbereich. Und zudem legen wir dann natürlich Wert drauf, wenn wir Materialien haben, die einer speziellen Entsorgung bedürfen, dann werden die natürlich nicht einfach in Container geworfen, sondern die kommen in spezielle Behältnisse, die können zugemacht werden und werden dann natürlich auch fachgerecht entsorgt.
Sie haben eben schon über die Gutachten gesprochen. Welche weiteren Maßnahmen wurden denn umgesetzt, seitdem Sie mit an Bord sind bei der Baumaßnahme?
Ja, neben dieser Schadstoffkontaminierung des Heizöls haben wir natürlich jetzt die Chance genutzt, weitere Gutachten und Analysen des Gebäudes zu erstellen. Dafür haben wir uns jetzt auch einige Experten mit ins Boot geholt. Beispielsweise nach der Entkernung wurde das komplette Gebäude einmal mittels Lasertechnik aufgemessen. Aus diesem digitalen Modell sind dann unsere Ausführungspläne entstanden. So können wir während der Planungsphase schon auf die örtlichen Gegebenheiten reagieren, was früher nicht der Fall war vor dieser Technik. Da war es immer noch so ein Thema, man musste es vor Ort per Hand aufmessen, das können immer Fehler passieren. Und jetzt haben wir durch dieses 3D-Modell beispielsweise, hat der Statiker in dem Fall die Möglichkeit, digital jeden Balken digital nachzumessen. Und unter anderem haben wir da weitere Untersuchungen gemacht, die jetzt einfach notwendig wurden. Wir haben geologische Untersuchungen hinten bei der Stützwand unternommen. Wir haben das Dach untersuchen lassen. Wir hatten einen Holzschutzgutachter vor Ort, der uns eine Analyse erstellt hat. Und hier liegt auch mit der größte Unterschied zu einem Neubau. Wir müssen halt mit dem arbeiten, was vor Ort ist. Und diese Analysen, diese Gutachten können wir nicht einfach direkt am Anfang alle erstellen lassen. Also das heißt, wir können nicht nach Projektstart einfach eine Armee von Gutachtern reinschicken und die erstellen uns dann ihre Analysen, sondern wir können teilweise erst nacheinander arbeiten. Um mal ein Beispiel zu nennen, warum wir jetzt beispielsweise so lange brauchen. Also das scheint den meisten vielleicht gar nicht so klar zu sein, aber um diese Umplanung jetzt umzusetzen, braucht man natürlich einen Bauantrag. Dieser Bauantrag muss den aktuellen Gesetzen entsprechen. Die aktuellen Gesetze wiederum sehen vor, dass wir einen gewissen Teil von der Dachfläche von öffentlichen Gebäuden mit PV vorsehen müssen. Und hierfür brauchten wir wiederum eine Analyse des Daches, weswegen wir dann einen Holzschutzgutachter eingeschaltet haben. Aber dieser konnte auch nicht direkt arbeiten. Dieser brauchte detaillierte Pläne mit Positionierung und Dimensionierung der Dachbalken, die wir erst erstellen konnten, nachdem wir diese Laserscan-Untersuchung im Gebäude hatten. Die Laserscan-Untersuchung war wiederum abhängig von der Entkernung. Die Entkernung brauchte wiederum etwas Zeit, die Ausschreibung auch. Ausschreibung auch ein Thema für sich. Bei öffentlichen Bauvorhaben ist Ausschreibung ein Riesenthema. Da gibt es Fristen und Abläufe, die eingehalten werden müssen. Also so eine Ausschreibung für ein Gewerk kann gut und gern mal 3-4 Monate gehen. Und das einfach mal, um so diese kausalen Zusammenhänge zu zeigen, warum manche Sachen so lange brauchen. Und für viele scheint es vielleicht so, dass lange nichts passiert ist beim Rathaus, aber dazu sei zu sagen, also es gab keine Woche, wo wir nicht am Rathaus gearbeitet haben. Es gab jede Woche Terminabstimmungen, Projektbesprechungen, Ortstermine und natürlich lief die Planung im Hintergrund immer weiter.
Und Stand jetzt sind Sie mit der Planung fertig oder was ist der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist jetzt quasi dieses Dach. Wir sind kurz vor Bauantragseinreichung. Wir warten da noch auf einige Rückmeldungen und Ausarbeitungen. Aber im Prinzip war das jetzt so die neueste Erkenntnis, die wir hatten, die jetzt in unsere aktuelle Planung mit einfließt.
Das ist auch schwierig, tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern oder den Beobachtern zu erklären, wenn wir einen Schaden im Keller und im Erdgeschoss haben, warum wir dann auf einmal das Dach neu eindecken bzw. abtragen. Und das hat der Herr Neufeld gerade eindrucksvoll beschrieben. Bei der Dachuntersuchung für die PV-Anlage kam letzten Endes auch eine Schadstoffbelastung raus, weshalb jetzt, weil der Dachbalken mit einem in den 60er und 70er Jahren verwendeten Holzschutzlasur, die aber BAK ausdämpft und letzten Endes jetzt nicht mehr zulässig ist. Da ist der Wert im Obergeschoss um das 80-fache überschritten und deswegen muss der gesamte Dachstuhl jetzt runter und ausgetauscht werden. Ne?
Genau, das sind alles so Themen, da bietet sich halt jetzt die Chance, diese auch anzupassen. Natürlich könnte man wieder sagen, wir verkleiden das. Notwendig wäre, laut Aussage des Holzschutzgutachters, dass wir das Dach luftdicht verpacken, aber da haben wir direkt unser Veto eingelegt. Das ist nicht langfristig, das bietet wieder Potenzial für zukünftige Fehler, wenn in einigen Jahren, wenn da mal was repariert ist, jemand hat das nicht auf dem Schirm, dann wird diese Luftschicht durchbrochen und dann haben wir wieder dasselbe Thema. Also wir nutzen auch jetzt dann die Möglichkeit, so viel es geht zu heilen, damit wir noch viel länger was vom Rathaus dann haben.
Was steht denn nun als allererstes im Bau an, wenn die Planung abgeschlossen ist und es losgehen kann?
Also das sind im Moment, das kann man als zwei Pakete betrachten. Zum einen haben wir da diese Planung, von der ich gerade gesprochen habe, wo wir diese Funktionen innerhalb des Gebäudes umplanen, wo wir die Bestandsanalysen erstellen. Aber zum anderen haben wir direkt auch diese Heizölsanierung. Das ist jetzt so der nächste bauliche Schritt, den wir angehen. Das wird dann Anfang 2026 aktiv starten. Dazu werden die Bauteile im Erdgeschoss, das betrifft hauptsächlich die Außenwände sowie die Kellergeschossdecke, zurückgebaut und ausgetauscht. Das passiert dann im sogenannten Pilgerschrittverfahren. Das heißt, eine Wand von 10 Meter wird eingeteilt in bestimmte Abschnitte. Die sind dann 2-3 Meter lang und es werden immer nur Streifen ausgetauscht und wieder aufgemauert. So gewährleisten wir einfach auch während der Sanierung die Standfähigkeit des Gebäudes. Und das nimmt natürlich dann auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Wir können nicht einfach das halbe Gebäude wegnehmen, es auf Stelzen stellen und fertig. Also wir müssen schauen, dass wir das schon zügig und eingetaktet durchziehen, aber dürfen natürlich auch keine Risiken da während des Baus eingehen. Also das ist so der nächste Schritt, der dann Anfang nächsten Jahres beginnt. Und aktuell befinden wir uns noch quasi in der Vorbereitung dafür. Ich habe ja vorhin auch schon mal die Anschlüsse der Balkone erwähnt. Also die sind auch Stand jetzt so, dass wir die hätten sowieso erneuern müssen. Die Anschlüsse sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir haben Wärmebrücken, wir haben beschädigte Holzbalken im Innern, an denen die Balkone befestigt sind. Das heißt, früher oder später müssten wir die während der Planung auch austauschen. Hierbei hat aber der Statiker sofort gesagt, halt, die Anschlüsse sehen so schlecht aus, ich möchte kein Risiko eingehen, die Balkone müssen bitte vor der Sanierung zurückgebaut werden. Das heißt, die haben wir jetzt mal ein bisschen vorgeschoben und die Demontage ist auch jetzt so gut wie abgeschlossen. Und natürlich die historischen Geländer, die wurden da extra von einem Kunstschmied demontiert, eingelagert. Die werden dann auch im Laufe der Zeit, bis sie wieder montiert werden, restauriert. Und genau, aber der nächste Schritt dann, der nächste große Schritt ist diese Heizölsanierung dann.
Eigentlich wollten wir damit auch im letzten Jahr schon gestartet sein, hatten aber, der Herr Neufels hat eben auch mal angedeutet, ein Ausschreibungsverfahren gestartet, worauf sich leider zunächst niemand beworben hat. Und dann konnten wir danach auch einer Fristwahrung einzelne Firmen ansprechen und darum bitten, dass sie ein Angebot abgeben. Und wir haben jetzt letzten Endes eine Firma gefunden, die ein Angebot abgegeben hat. Und das erklärt auch, warum wir hier ein Jahr lang wieder später unterwegs mit waren, weil es letzten Endes keine Firma auf Knopfdruck gab, die dann dieses Pilgerschrittverfahren durchführen wollte.
Genau. Zum einen ist halt dieses Verfahren sehr kompliziert, die Planung davon ist auch sehr kompliziert und zum anderen sind natürlich die örtlichen Gegebenheiten auch nicht bauarbeiterfreundlich, nenne ich das jetzt einfach mal. Wir haben sehr wenig Platz für die Baustelleneinrichtung. Wir haben sehr beengte Verhältnisse, da wir uns ja direkt an der Straße befinden. Wir haben zwar ein paar Parkplätze davor, aber der Platz darauf ist auch nur eingeschränkt. Und wir wollen natürlich auch den öffentlichen Verkehr so wenig wie möglich behindern. Weswegen wir da einfach sehr vorsichtig mit der Baustelleneinrichtung sein müssen. Und was natürlich auch für viele Firmen etwas abschreckend dann wirkt in dem Fall. Aber speziell zu dem Fall oder was das Thema Baustelleneinrichtung angeht, haben wir uns auch extra einen Baulogistiker direkt ins Boot geholt, der dann später uns dabei auch unterstützt. Das heißt, er macht eine Planung vor Ort, wie ist es am effizientesten vor Ort einzurichten und wird auch später vor Ort die Koordination übernehmen. Das heißt, wenn Anlieferungstermine sind, wird er speziell dafür dann vor Ort sein, diese Waren annehmen, koordinieren, sodass wir wirklich den öffentlichen Verkehr so wenig wie möglich stören.
Sie haben jetzt sehr umfangreich und vor allem verständlich erklärt, wie die Planung in den letzten Jahren vorangeschritten ist und mit welchen Herausforderungen und Hürden Sie zu kämpfen hatten. Das Rathaus ist ja auch so geplant oder soll so gebaut werden, dass es nachhaltiger wird und auch moderner. An welchen konkreten Stellen dieser Sanierungsmaßnahme werden denn nachhaltige und moderne Maßnahmen eingesetzt oder umgesetzt?
Also zum einen ganz klar, was die Haustechnik angeht. Das ist einfach, ja, Stand der Technik. Wir gehen auf Umweltthermie, also wir werden später Luftwärmepumpen haben. Und natürlich eine Photovoltaik auf dem Dach. Zum einen auf dem Bestandsdach und zum anderen hinten auch auf dem Anbau. Das heißt, wir können allein damit schon die zukünftigen Nutzungskosten reduzieren. Zum anderen haben wir jetzt die Chance, das Gebäude thermisch neu einzupacken. Also die Dämmung wird aufgrund des Flutschadens auch erneuert werden müssen. Und in dem Sinne haben wir halt die Chance, auch für die Zukunft das Gebäude quasi thermisch auf den aktuellen Stand zu bringen. Und was dieses Einpacken angeht, da greifen wir dann natürlich auch auf nachhaltige Materialien zurück. Wir versuchen dann natürlich natürliche Materialien zu wählen, die aber auch nicht nur in der Herstellung umweltfreundlich sind, sondern auch in der Demontage später. Also es ist eigentlich auch heutzutage schon normal. Es wird so gebaut, dass man es später leicht wieder zurückbauen kann, um die Materialien dann auch fachgerecht zu entsorgen und zu trennen.
Mit dem Denkmalschutz geht ja einher, dass alles wieder so aufgebaut werden soll, wie es vorher aussah. Wird es trotzdem Änderungen am Gebäude geben, die für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar sein werden, vielleicht auch spürbar?
Auf der Straßenseite erstmal nicht. Das ist ja dieser Punkt der denkmalgeschützten Fassade. Die wird natürlich auch aufgehübscht, die wird restauriert komplett, also neu gestrichen. Also die wird einen komplett neuen Glanz erstrahlen. Aber rückseitig wird sich viel tun. Also wie bereits erwähnt, wir haben den rückseitigen Anbau. Der wird komplett neu gestaltet. Auch in Verbindung mit dem Innenhof hatten wir auch eben schon gehört, wir werden einen barrierefreien bzw. barriere-reduzierten Zugang zum Gebäude haben. Und es wird sich ein wesentlicher Fokus auch jetzt auf diesen Innenhof legen. Dadurch, dass wir dort den Ratssaal positioniert haben, wird er eine ganz andere Bedeutung bekommen und dadurch auch wesentlich aufgewerteter gestaltet.
Bevor wir zum Abschluss kommen, Herr Gieler, Sie hatten eben schon oder ganz zu Beginn schon mal darüber gesprochen, warum das Rathaus Altena so wichtig ist und warum es nicht abgerissen wird, sondern saniert wird. Können Sie das vielleicht gerade noch mal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen?
Ja, das Rathaus ist emotional in Altena und in der Belegschaft durchaus verwurzelt, hat aber auch einen kulturellen Wert in Altena und einen historischen Wert, eine besondere Optik. Wir wollen hier auch als Kommune allen Privaten vorangehen und sagen, baut wieder auf und erhaltet die Gebäude, die wir vorher hatten, auch in der Form. Sicherlich hätten wir uns das nochmals etwas anders gewünscht, damit es etwas einfacher gewesen wäre. Aber dennoch halten wir an diesem Rathaus in jedem Fall auch als Standort fest. Und denkmalgeschützte Gebäude sind erhaltenswert, weil sie auch Kultur und Geschichte widerspiegeln. Und das muss man als Kommune bzw. als öffentliche Hand, so möchte ich es mal sagen, auch in einer besonderen Art und Weise dann Rechnung tragen.
Hätte es zeitlich eine Auswirkung gehabt? Hätte man neu gebaut oder eher nicht?
Definitiv. Also wir haben natürlich während des Prozesses und der Erkenntnisse, die wir dadurch erlangt haben, noch mehrmals geprüft, macht es Sinn, abzureißen, neu zu bauen. Aber wie auch eingangs erwähnt, es hätte sich einfach letztendlich kostentechnisch nicht so sehr gelohnt, dass man das auch vor dem Denkmalschutz hätte begründen können, beziehungsweise dass sie da überhaupt mitgegangen wären. Und zum anderen würden wir das ganze Projekt jetzt von vorne aufrollen und die Planung komplett nochmal neu beginnen, würde das ganze das Projekt nochmal um gut 2 Jahre verzögern, weil wenn wir jetzt die Aufgabenstellung, die ganzen Anforderungen anpacken, würde auch die Planung nochmal neu ausgeschrieben werden müssen. Also dieser ganze Ausschreibungsprozess, den es für Firmen gibt, den gibt es natürlich auch für Fachplaner. Und das müsste man alles wieder neu aufrollen, man müsste wieder mit den Fördergeber sprechen und das würde erhebliche Verzögerungen dann verursachen, die natürlich dann auch wieder kostentechnisch durch die Interimslösung wieder aufgewogen werden müssen. Also das hätte sich nicht gelohnt.
Zum Abschluss noch eine Frage an Sie, Herr Gieler. Sie haben es eben erwähnt, das ehemals Hotel Santana wurde jetzt gekauft und gehört der Verbandsgemeinde. Was passiert denn jetzt mit dem Hotel Santana?
Also wir haben das Hotel Santana gekauft. Wir müssen im Rahmen des Bauantrages auch einen Stellplatznachweis erbringen, den wir gerade am klären sind. Deswegen sind die aktuellen Überlegungen, dass wir es tatsächlich niederlegen, dieses Gebäude. Wir hatten sogar auch mal in Erwägung gezogen, hier von dem Hotel Rossberg runter ins Hotel Santana zu ziehen, weil wir natürlich hier oben auch mit immensen Mietskosten und monatlichen Fixkosten zu tun haben. Das geht aber aufgrund brandschutzrechtlicher Gegebenheiten und letzten Endes auch dem Riesenaufwand, der es dann mit sich bringt, nicht. Aber kurzum, aktuell haben wir vor, das Hotel Santana niederzulegen, Stellplätze drauf zu errichten und damit auch den Stellplatznachweis zu erbringen. Und wenn man das mal in die Zukunft spinnen darf, haben wir natürlich auch mit diesem Erwerb dieses Grundstücks und dieses Platzes hervorragende Möglichkeiten, um gegebenenfalls auch mal einen Erweiterungsbau, sofern der denn erforderlich wird, nachzukommen bzw. zu vollziehen. Und wir sind sehr froh, dass wir das gekriegt haben.
Das sind auch sehr schöne Neuigkeiten. Zum Abschluss bitte ich alle Podcast-Gäste immer, dass sie noch einmal den Satz vervollständigen. Das wird mit den ersten Dingen, die Ihnen einfallen. Herr Neufeld.
Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber auch eine sehr große Chance, das Rathaus zukunftstauglich zu machen und langfristig zu erhalten.
Herr Gieler.
Das wird hoffentlich in meiner derzeitigen Amtszeit noch fertiggestellt und das wird sicherlich ein moderner und aber auch im Charme des Denkmals historisches Rathaus bleiben.
Das klingt gut. Dann danke ich Ihnen, dass Sie heute Gast waren im Podcast.
Vielen Dank.
Danke auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie auch weiterhin beim Wiederaufbau der Verbandsgemeinde Altena gut informiert am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie gerne den Podcast oder auch unseren Newsletter und unseren WhatsApp-Messenger-Kanal. Oder schauen Sie auch auf Instagram oder unserer Website www.altena-daswirt.de vorbei. Den Podcast möchten wir für Sie und mit Ihnen gestalten. Da freuen wir uns auch immer über Ihr Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Das wird Wiederaufbau-Podcast der Verbandsgemeinde Altena. Eine Produktion von IFOG im Auftrag der Verbandsgemeinde Altena.